Ja, schönen guten Morgen. Ich grüße euch ganz herzlich zum Gottesdienst. Ja, von Leihgaben und Geschenken möchte ich etwas weitergeben, so Gott schenkt. Und zwar befinden wir uns im Markus-Evangelium, Verse 1 bis 12, das Gleichnis von den bösen Weingärtnern. Markus-Evangelium, Kapitel 12, 1 bis 12, das Gleichnis von den bösen Weingärtnern. Und er fing an, in Gleichnissen zu ihnen zu reden. Ein Mensch pflanzte einen Weinberg und setzte einen Zaun darum und grub einen Kelchertrog und baute einen Turm. Und er verpachtete ihn an Weingärtner und reiste außer Landes. Und er sandte zur bestimmten Zeit zu den Weingärtnern einen Knecht, um von den Weingärtnern etwas von den Früchten des Weinbergs zu empfangen. Sie aber nahmen ihn, schlugen ihn und sandten ihn leer fort. Und wieder sandte er einen anderen Knecht zu ihnen, und den verwundeten sie am Kopf und beschimpften ihn. Und er sandte einen anderen, und den töteten sie, und viele andere. Die einen schlugen sie, die anderen töteten sie. Noch einen hatte er, einen geliebten Sohn. Und er sandte den als Letzten zu ihnen, indem er sprach, sie werden sich vor meinem Sohn scheuen. Jene Weingärtner aber sprachen zueinander, das ist der Erbe, kommt, lasst uns ihn töten und das Erbe wird unser sein. Und sie nahmen ihn und töteten ihn und warfen ihn zum Weinberg hinaus. Was wird der Herr des Weinbergs tun? Er wird kommen und die Weingärtner umbringen und den Weinberg anderen geben. Habt ihr nicht auch diese Schrift gelesen, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden? Vom Herrn her ist dies geworden und er ist wunderbar in unseren Augen. Und sie suchten ihn zu greifen und fürchteten die Volksmenge, denn sie erkannten, dass er das Gleichnis auf sie hingesprochen hatte. Und sie ließen ihn und gingen davon. Nun ein Gleichnis. Ich habe mich bei einer Quelle profanen Wissens und Kathedrale des Halbwissens namens Wikipedia kundig gemacht, was ein Gleichnis ist. Allerdings schlug mir dann auch das Gewissen und ich bemühte auch ein qualitativ solides Wörterbuch von der Oxford University Press. Nach Wikipedia, ein Gleichnis ist eine kurze Erzählung. Sie dient zur Veranschaulichung eines Sachverhalts nicht durch einen Begriff, sondern durch bildhafte Rede. Über die Veranschaulichung hinaus wird dem Gleichnis auch veränderte Funktion zugeschrieben. Der Hörer, Leser soll sich in der Erzählung selbst entdecken können und damit eingeladen werden, seine Situation zu verändern. OUP ist ein bisschen kürzer. Gleichnis, ein Substantiv, Neutrum. Eine kurze Erzählung, die einen abstrakten Sachverhalt im Bild deutlich zu machen sucht. Bestes Beispiel, das Oxford University Press gesehen hat, war unsere Stelle hier, das Gleichnis, beziehungsweise das Gleichnis vom verlorenen Sohn oder auch unser Gleichnis letzten Endes, ein biblischer Bezug. Ja, aber wie ist das jetzt in einem Weinberg? Es ist nicht so wie heute, es ist aber genauso anstrengend gewesen damals. Vorbereiten, Steine entfernen, nivellieren, ebnen, Löcher für Setzlinge graben. Allerdings mussten die vorher angezogen werden aus Ruten bestehender Pflanzen. Vermessung des Stücks, damit die Setzlinge in Reihe und Glied gesetzt werden können. Die Abstände mussten stimmen hinsichtlich Sonneneinstrahlung, genügend Feuchtigkeit und Nährstoffe, Bearbeitung. Dann wurden die Setzlinge gesetzt. Schutzmauer oder Zaun angelegt, wahrscheinlich aus den entfernten Steinen. Turm bauen als Behausung, Weinbergschutz gegen Tiere und Diebe, nichts als Arbeit. Und damit dann etwas mal rauskommt, als sie dann wuchsen mit der Zeit, und im Alten Testament werden sie so ausgesehen haben wie in Südfrankreich, diese Reben. Ein schöneres Bild gibt das hier ab, beziehungsweise die mussten auch dann befestigt werden. Damals hat man es nicht so gemacht, macht man heute. Und hier eine Weinbaulandschaft, eine der schönsten in Deutschland. Aber Nicht nur solche Terrassen gibt's, sondern hier auf diesem Lössfelsen obendrauf ist auch ein Stück. Selektionsweine ursprünglich mal, inzwischen aufgegeben, es lohnt sich nicht mehr. Arbeit, Arbeit, Arbeit. Ja, und was hat der Besitzer gemacht? Er hat alles fertig gemacht. Alles. Der hat all diese Arbeiten, die ich gerade genannt habe, die hat er getan und dann verpachtet. Als meine Schwiegereltern ihren Betrieb aufgaben und die Wingert, wie man sie nennt, in Rheinhessen verpachteten, da gab es Altbestände, die nicht mehr sonderlich trugen. Für die Pächter war es eine Selbstverständlichkeit, die neue Bestockung selbst in die Hand zu nehmen. Natürlich bedeutete das in den ersten Jahren eine Pachtzinsreduzierung, bis nach 3 bis 5 Jahren die Reben voll trugen. Lesen wir ja auch hier im Markus-Evangelium. Und das ist sogar schon lange vor dieser Zeit aufgeschrieben worden beim 3. Buch Mose 19, 23 bis 25. Wenn ihr in das Land kommt und allerlei Bäume pflanzt, von denen man isst, so lasst ihre erste Früchte stehen, als wären sie unrein wie Unbeschnittene. 3 Jahre lang sollen euch die Früchte wie unbeschnitten gelten. Sie dürfen nicht gegessen werden. Im 4. Jahr sollen alle ihre Früchte unter Jubel dem Herrn geweiht werden. Erst im 5. Jahr sollt ihr ihre Früchte essen, auf dass sie euch weiter ihren Ertrag geben. Ich bin der Herr, euer Gott. Ist auch heute noch so. Ich sagte ja, Pachtzinsreduzierung. Es wird angelegt und bis die tragen, und selbst wenn sie tragen, der erste Herbst, je nach Weinbauregion in Deutschland, der Verpächter bekommt wenig oder nichts. Und erst nach 5 Jahren auch dann richtig vollen Einsatz, volle Pacht. Aber heute, wie auch damals, ein fertig eingerichteten Weinberg bekommt, beziehungsweise bekam kein Pächter vom Eigentümer zur Verfügung gestellt. Also ist eigentlich das, was Jesus uns hier erzählt, schon fast ein Krimi. Da legt einer einen Weinberg an, gute Lage, Qualitätsreben als Grundlage, ein stabiler Zaun als Schutz, eine Kälteanlage mit Trotte und darunterliegendem Auffangbehälter, einen gut ausgestatteten Turm als Wohnung und Trutzburg gegen die Eindringlinge jeglicher Art. Alles ist da und das alles verpachtet er. Er vertraut es anderen an, die es für ihn bewirtschaften, bewohnen, bebauen, bewahren sollen. Und die Pächter arbeiten hart und sie sind fleißig. Das sind keine Faulenzer, die eine 38-Stunden-Woche haben, Hacke, Schaufel und Rebmesser fallen lassen. Das Unkraut verschwindet. Die ausgegeizten Reben, das heißt die abgeschnittenen wilden Triebe, werden ordentlich verbrannt. Kein Schädling oder Vogel hat eine Chance. Hier wächst ein prachtvoller Roter, der gute Öxle zieht. Und nach 3 Jahren, so ist das bei neu angelegten Weinbergen, kann die erste Ernte stattfinden, die erste Lese. Der Besitzer schickt einen Angestellten, seine Pacht abzuholen. Der kommt mit einem blauen Fleck zurück. Sie haben mich verdroschen, davongejagt, sagt er. Ein zweiter wird ausgesandt. Der kehrt mit einem blutigen Verband um den Kopf zurück. Sie haben mir fast den Schädel eingeschlagen, mich rausgeschmissen. Der Herr schickt einen dritten los. Der kommt überhaupt nicht wieder. Dafür kommt irgendwann ein Bote mit der Todesnachricht. Da haben also nicht nur die Reben geblüht, sondern auch der Hass. Da reift nicht nur Trauben, sondern auch rohe Gewalt. Da fließt nicht nur Wein, sondern da fließt Blut. Nun kann man ja beim guten Willen vielleicht noch denken, naja, die Pächter haben ja schon geackert. Und dann kommt einer, will was haben, aber so geht's nicht. Ein Weinbergspächter, also jetzt ist wieder die Zeit. Eigentlich würde jetzt einer von Ilses Pächtern sagen, du, ich zahle dies Jahr nichts. Das geht nicht, wir haben einen Pachtvertrag. Schließlich schickt dann noch der Besitzer den Sohn. Der ist es. Den tun wir weg. Sie sagen sich ja, Moment mal, wir ackern hier, der ist außer Landes gereist, der hat sich nicht drum gekümmert. Was will denn der jetzt? Warum will denn der was haben? Wir haben gearbeitet, wir haben die Reben gepflegt, wir haben sie geschnitten, wir haben Unkraut rausgenommen. Ihr lieben Leute, ich kenne es noch, Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre, mit einer Hacke um jedes Rebstöckchen rum das Unkraut rausnehmen, einfach durchziehen. Und hätte mein Vater erleben sollen, wenn ich eine Wurzel erwischt hatte. Aber wie verhält sich denn der Besitzer? Der erste Knecht kommt zurück. Der zweite. Dann Todesnachricht. Ja, schickt denn der nicht die Polizei los? Erstattet der keine Anzeige? Ruhig und geduldig, da schickt er noch weitere los. Einen Boten nach dem anderen. Und dann auch noch seinen über alles geliebten Sohn, den Erben. Und der wird auch ermordet. Das ist dann das vorläufige Ende dieser Betrugs- und Gaunergeschichte. Und Jesus fragt natürlich seine Zuhörer noch, was sie denn erwarten, wie wird es wohl weitergehen. Die gehen natürlich davon aus, dass der Weinbergbesitzer Rache nehmen wird. Was meint ihr? Die Zuhörer wissen nur zu genau, was Jesus sagt. Er greift die vorhin gelesene Aussage aus dem Alten Testament, aus Jesaja, wieder auf. Singen will ich von meinem Freund das Lied meines Liebsten, von seinem Weinberg. Einen Weinberg hatte mein Freund auf einem fetten Hügel, und er grub ihn um, säuberte ihn von Steinen und bepflanzte ihn mit Edelreben. Er baute einen Turm in seiner Mitte und hieb auch eine Kelterkufe darin aus. Dann hoffte er, dass er Trauben brachte, doch er brachte schlechte Beeren. Und nun, Bewohner von Jerusalem und Männer von Juda, richtet doch zwischen mir und meinem Weinberg. Was war an meinem Weinberg denn noch zu tun? Ich hätte es doch gemacht, ich hätte es ihm nicht getan. Warum habe ich erwartet, dass er Trauben bringe und er brachte schlechte Beeren? Nun, so will ich euch denn mitteilen, was ich mit meinem Weinberg tun werde. Seinen Zaun will ich entfernen, dass er abgeweidet wird, seine Mauer niederreißen, dass er zertreten wird. Ich werde ihn zur Wüstenei machen. Er soll nicht beschnitten und nicht behackt werden. In Dornen und Disteln soll er aufgehen. Und ich will den Wolken befehlen, dass sie keinen Regen auf ihn regnen lassen. Denn der Weinberg des Herrn, der Herrscher, das ist das Haus Israel. Und die Männer von Juda sind die Pflanzung seiner Lust. Und er wartete auf Rechtsspruch und siehe da, Rechtsbruch auf Gerechtigkeit und siehe da, Geschrei über Schlechtigkeit. Ich denke, ihr seht den Unterschied zum Markus-Evangelium. Hier geht es um Rache, hier geht es um Verwüstung. Gott würde da sehr konsequent handeln. Und im Neuen Testament heißt es dann, andere bekommen den Weinberg. Ich glaube, ich brauche euch nicht fragen, wer das ist im übertragenen Sinne, wenn es ums Volk Israel geht. In 1. Mose 2 schon sagt Gott, dass er der Menschheit alles zur Verfügung stellen will. Gott, der Herr, pflanzte einen Garten und nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewohnte. In 1. Mose 2 zu finden, die Verse 8 und 15. Aber gehen wir nochmal zurück zu unserem Vers 12 im Markus-Evangelium, Kapitel 12. Sie ließen ihn und gingen davon. Moment mal, die wollten ihn doch umbringen, die wollten ihn doch greifen. Warum gehen sie davon? Sie knirschen doch mit den Zähnen. Und seit Markus Kapitel 3 ist doch klar, den wollen wir umbringen. Es gibt nur eine Erklärung, sie haben Angst. Angst vor dem Volk, wie es im Vers 12 auch heißt. Sie haben Angst, zerfleischt zu werden vom Volk. Gehen wir nämlich mal ein bisschen zurück ins Kapitel 11. Was passiert da? Jesus zieht unter Lobgesang der Leute in Jerusalem ein. Hosianna, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Das Volk bekennt öffentlich seine Stellung und als er da noch ohne Widerstand zu gewahren den Tempel aufräumt und seinen Besitzanspruch geltend macht, sind Pharisäer und Schriftgelehrte schon auf der Hut. Insbesondere als er sie stellt, nachdem sie nach seiner Vollmacht fragen und er mit seiner Frage repliziert, sie ziemlich in die Bredouille bringt hinsichtlich der Taufe des Johannes. Sie haben keine Antwort. Ich führe das an dieser Stelle nicht weiter aus, nachzulesen in Markus 11, wie ich es erwähnt habe. Also erzählt Jesus hier zum einen in diesem Gleichnis von Gottes Großzügigkeit. Die Leute bekommen einen voll ausgestatteten Weinberg, Pflanzen, Mauer, Kelter, Wachturm, die Weingärtner brauchen nur zu hegen und zu pflegen. Alles ist den Israeliten damals anvertraut gewesen. Ihr seid der Augapfel, euch kann keiner. Ihr habt alles von mir zur Verfügung. Frage natürlich, wie geht ihr damit um? Und dieses Gleichnis ist auch ein Gleichnis von Gottes Vertrauen. Er überlässt den Weingärtner vertrauensvoll, den Weinberg geht außer Landes, übt keine Kontrolle aus. Die Leute dürfen nach eigenem Gutdünken schalten und walten. Auch das ist etwas, was uns schon zu Beginn der Schöpfung fast berichtet wird. Gott, der Herr, pflanzte einen Garten und nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewohnte. Der erste Mensch hat Verantwortung übertragen bekommen. Und vielleicht fragt der ein oder andere, ja Moment mal, wenn das alles so schief gelaufen ist, wenn Gott so lange gewartet hat, Gott wollte ein Gegenüber haben, ein Du. Zu seinem Bilde schuf er ihn. Und wenn er das haben will, dann gibt er auch die Verantwortung. Dann gibt er auch das Vertrauen. Dann erwartet Gott, ja, du wirst es so machen, wie wir es besprochen haben. Es ist anders gekommen dann natürlich. Aber trotzdem ist Gott von diesem Grundvertrauen abgewichen? Kaum. Dann erzählt auch dieses Gleichnis von Gottes Geduld. Er gibt den Weingärtnern mehrfach die Gelegenheit, die Pacht zu bezahlen, opfert Gesundheit und Leben mehrere Knechte dafür. Das wird auch später nochmal in der Apostelgeschichte aufgegriffen. Kapitel 7, Vers 52. Welchen der Propheten haben eure Väter nicht verfolgt? All die Knechte, all die Bediensteten, die der Besitzer geschickt hat, die Pacht einzutreiben, zu vergleichen mit den Propheten. Die Israeliten wissen das nur zu genau. Und sie haben getötet die zuvor verkündigten das Kommen des Gerechten, dessen Verräter und Mörder ihr nun geworden seid. Also sie wussten auch über Jesus Bescheid. Mannigfaltig. Und noch etwas härter für meine Begriffe. 2. Chronik 36. 14 bis 16, auch alle oberen Judas und die Priester und das Volk versündigten sich noch mehr mit den gräulichen Sitten der Heiden und machten unrein das Haus des Herrn, das er geheiligt hatte in Jerusalem. Und der Herr, der Gott ihrer Väter, ließ immer wieder gegen sie reden durch seinen Boten, denn er hatte Mitleid mit seinem Volk und seiner Wohnung. Aber sie verspotteten die Boten Gottes und verachteten seine Worte und verhöhnten seine Propheten, bis der Grimm des Herrn über sein Volk wuchs. Und es keine Heilung gab. Gemäß Jesaja 5, 1 bis 7. Es ist nicht so, dass Gott das nichts ausgemacht hat. Aber er hat gewartet. Er hat gewartet. Jahrtausende gesagt, komm zu mir. Aber nein. Wenn wir uns mal reinschauen, auch wenn ich das bis heute betrachte, wie das sich zerfasert hat. Orthodoxe bis liberale Juden, orthodoxe Kirchen, liberale Kirchen, da gibt es uns, auch unter den Evangelikalen gibt es Liberale. Es ist zerfasert, wir haben was anvertraut bekommen, wie gehen wir denn damit um? Und selbst im Neuen Testament wird es im Hebräerbrief nochmal aufgegriffen. Und was soll ich noch mehr sagen, Hebräer 11, 32 bis 37. Die Zeit würde mir zu kurz, wenn ich erzählen sollte von Gideon, Barak, Simson und Jephtha und David und Samuel und den Propheten. Diese haben durch den Glauben Königreiche bezwungen, Gerechtigkeit geübt, Verheißungen erlangt, Löwen den Rachen gestopft, des Feuers Kraft gelöscht. sind der Schärfe des Schwertes entronnen, aus der Schwachheit zu Kräften gekommen, sind stark geworden im Kampf und haben fremde Heere in die Flucht geschlagen. Frauen haben ihre Toten durch Auferstehung wiederbekommen. Andere sind gemartert worden und haben die Freilassung nicht angenommen, auf dass sie die Auferstehung, die besser ist, erlangten. Wieder andere haben Spott und Geißelung erlitten, dazu Fesseln und Gefängnis. Sie sind gesteinigt, zersägt, das Schwert getötet worden. Sie sind umhergezogen in Schafpelzen und Ziegenfällen. Sie haben Mangel, Bedrängnis, Misshandlung erlitten. Das zieht sich also alles durch vom Alten Testament und dann über Jesus den Angelpunkt, den Drehpunkt in den neuen Bund hinein, der geopfert wurde. Wenn wir in Markus 12 mal richtig hingucken, während Jesaja 5 noch die Rache ist und einfach nur zerstört wird, schaut mal in den Versen in Markus 12. Der Sohn wird über die Mauer geworfen. Können wir mal ganz platt sagen, Jesus wird aus seiner Kirche rausgeschmissen. Nicht nur aus dem Volk Israel, auch müssen wir uns heute überlegen, wird er nicht auch manchmal aus der Kirche rausgeschmissen? Wie funktioniert das? Aber es geht noch weiter, wovon dieses Gleichnis erzählt. Und beziehungsweise noch zum Vorhergehenden, wir dürfen unter diesem Wort leben. Obwohl dies alles geschehen ist, was ich gerade gesagt habe, die Güte des Herrn ist, dass wir nicht gar aus sind. Es besteht noch Möglichkeit. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist alle Morgen neu und deine Treue ist groß. Jeder hat die Möglichkeit zu sagen, ich habe es bisher verkehrt gemacht, ich kehre zu dem allmächtigen Gott zurück. Oder er sagt, ich habe das alles nicht gewusst, war mir alles nicht klar, ich habe mein Leben gelebt, aber jetzt schlägt mir doch das Gewissen. Schön, dass es diesen Vers gibt. Und das Gleichnis erzählt vom Sieg der Gerechtigkeit Gottes. Die Weingärtner überspannen den Bogen und bekommen Gottes Gericht zu spüren. Was wird der Herr des Weinbergs tun, steht es im Markus-Evangelium. Er wird kommen und die Weingärtner umbringen und den Weinberg anderen geben. Damit sind wir bei uns. Wir haben den Weinberg bekommen. Das Gleichnis erzählt nämlich auch vom Menschen. Die Weingärtner damals dachten, der Eigner ist zu weit weg, kümmert sich nicht mehr um den Wingert. Und sie begannen dann, den Weinberg als ihr Eigentum betrachten und nicht mehr als Leihgabe. Wie sieht das bei uns aus mit dem, was uns anvertraut ist von Gott? Jetzt mal ein Geschenk. Unser Leben ist uns von Gott geschenkt. Aber unsere irdische Existenz, das ist Gottes Leihgabe. Und was bedeutet das eigentlich für dich und für mich? Ist dir klar, was du alles geliehen kriegst? Ich habe mal so ein paar Sachen zusammengestellt. Für dich und mich ist gesorgt mit Schulausbildung, mit Lehre, mit Studium, mit Beruf, mit Arbeitsplatz, mit Rente, mit sauberem Wasser, gesunde, vielfältige Arbeitsnahrungsmittel, mit Wohnung, Transport, fast unbegrenzte Informations- und Kommunikationsmittel, dazu sogar noch Zeit. Dann noch Schönheit der Natur und Schönheit in Musik und Kunst. Leute, was haben wir doch gut? Und wie danken wir ihm das? Berechtigterweise darf man jetzt an dieser Stelle den Einwand vorbringen, dass das zu einfach vielleicht dargestellt ist. Ja, was ist denn mit Arbeitslosigkeit zum Beispiel? Was ist mit Krankheit? Ja, was sagst du zum Verlust geliebter Menschen? Zur Trennung? Ein sorgenfreies Leben ist uns als Christen nicht verheißen. Wir stehen nämlich immer noch unter den Worten in 1. Mose 3, 19 und 23. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zur Erde wirst, davon du genommen bist, denn Staub bist du und zum Staub kehrst du zurück. Und der Herr Gott schickte ihn aus dem Garten Eden hinaus, den Erdboden zu bebauen, von dem er genommen war. Das ist die Nachricht, die an Adam und Eva erging in dem Augenblick. Und dazu kommt noch der sehr berühmte Vers auch. Unser Leben wäre 70 Jahre und wenn es hochkommt, so sind es 80 Jahre. Und was daran köstlich scheint, ist doch nur vergebliche Mühe, denn es fähret schnell dahin, als flögen wir davon. Dieses Davonfliegen habe ich mir auch Gedanken gemacht. Vor 45 Jahren Christ geworden. Wie ging es dann los? Wie ging es weiter? Und wenn ich dann denke, die Mühe ist das, was ich mir noch rausgenommen habe, Gott gegenüber, Jesus gegenüber. Und wo er mich bis heute hingeführt hat. Ihr könnt mich heute noch an die Wand klatschen ab und zu. Weil ich ihm Arbeit mache und ich habe Mühe mit mir selbst. Nun kann ich sie natürlich abgeben. Da wir nun von so vielen Leihgaben von Gott gesprochen haben, die wir zur Verfügung gestellt bekommen haben, dann denke ich doch auch, ist Gott berechtigt, uns nach der Pacht zu fragen. Deshalb müssen wir uns einige Fragen von Gott gefallen lassen. Was hast du gemacht aus deinem Leben bisher? Was hast du gemacht mit den vielen Stunden, die ich dir geschenkt habe? Was hast du gemacht mit den Menschen, die ich dir anvertraut habe? Was hast du gemacht mit deiner Umwelt, für die ich dich verantwortlich gemacht habe? Was hast du gemacht mit deinen Begabungen, deiner Kreativität, deiner Fantasie, die ich dir geschenkt habe? Was hast du gemacht mit deinem Geld, das ich dir zur Verfügung gestellt habe? Was hast du gemacht, um mir die Ehre zu geben? Was ist die Ernte deines Lebens? Ich habe, ihr seht die Überschrift, Leihgaben und Geschenke, darum geht es. Wofür entscheiden wir uns? Für die Leihgabe oder das Geschenk? Das Geschenk ewigen Lebens? Wie gehen wir mit der Leihgabe um? Haben wir das mit einbezogen? Wir können beides haben. Denn, gehen wir zu unserem Text zurück, den Juden wird Psalm 118, Vers 22, 23 vorgehalten. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist dies geschehen. Es ist ein Wunder vor unseren Augen. Was heißt das nun? Wenn ich ein Gebäude bauen will, dann muss doch die Basis stimmen. Beim Lego-Bauen war das einfach. Erster Stein auf die Platte und dann ging es los. Na, immer schön im Verbund. Bei einem echten Gebäude aus Stein musste früher der Platz dafür sorgfältig vorbereitet werden, denn der Stein durfte sich praktisch nicht mehr bewegen. 100% waagrecht musste er sein, an den Himmelsrichtungen genau ausgerichtet sein, wegen des Licht- und Wärmeeinfalls für das Haus. Und er musste so stark sein, dass die Anschlusssteine nichts verrückten. Ein Eckstein, darauf alles gründet. Allerdings in englischen Übersetzungen kann man auch den Begriff des Keystone stoßen, zu Deutsch Schlüsselstein, beziehungsweise genau gesagt Schlussstein. Ein alter Fensterbogen oder eine Bogenbrücke wird durch den Schlussstein gehalten. Ein Stein sorgt für die Stabilität eines Bauwerkes, ein Stein. Der Stein für unser Leben, Eckstein und Schlussstein, wenn nachher noch darauf zurückkommen, ist Jesus. Nun, wie geht es mit dem Schlussstein? Da fragt sich der eine, ich erkläre es mal kurz. Tut mir leid, trotz in Rente kann ich den Lehrer nicht ausschalten. Ich erinnere mich an eine Klassenfahrt ins Ruhrgebiet, bei der wir unter anderem ein Industrie- und Handwerksmuseum in Düsseldorf besuchten. Dort war auch ein pädagogischer Versuchsraum, in dem man mit Hilfe eines Holzbogens ausgefüllt eine Brücke bauen konnte. Sobald der Schlussstein eingesetzt war, konnte man den Hilfsbogen rausziehen und ungefährdet über die aus losen Bogenelementen gefertigte Brücke überqueren. Die war damals noch nicht ganz so schwer, aber meine 85 Kilo hat es getragen. Würde man den höchsten Stein am Bogen, wo ist jetzt der Zeiger? Hier. Würde man diesen Stein entfernen, das alles würde zusammenklappen. Käme alles von oben runter. Der Bogen würde zusammenklappen. Komplett. Jesus ist Eckstein und Schlussstein. A und O, Anfang und Ende. Den Juden damals wurde damit unmissverständlich klar gemacht, wer die bösen Weingärtner waren. Sie selbst waren es. Der Eckstein wird im Neuen Testament noch mehrfach erwähnt. Zum Beispiel in Apostelgeschichte 4, Vers 11. Ich habe das jetzt nicht aufgeschrieben. Oder Römer 9, 32 und 33. In Epheser 2, Vers 20. 1. Petrus 2, 4 und 7. Das ist auch sowas. Das Gleichnis von den bösen Weingärtnern kommt zweimal vor. In Jesaja 5 angekündigt. Der Eckstein wird mehrfach erwähnt. Was Gott wichtig ist, wird mindestens zweimal erwähnt. Und wo es nicht so um Heilsgewissheit geht, nur einmal. Die Juden wussten, es war ihnen klar, dass der Messias auch für die Nationen, also für alle Menschen außerhalb des jüdischen Reiches, respektive des heutigen Israel, gekommen ist. Und somit erzählt uns dieses Gleichnis auch von Jesus. Jesus betrachtete sich nicht als Knecht, sondern als Sohn. Er hebt sich von den Propheten als Knechte ab. In ihm spricht Gott sein letztes Wort gegenüber den Juden und Jesus macht mit diesem Gleichnis den Juden unmissverständlich klar, dass er der Messias ist, der Eckstein. Jesus wusste, dass er sterben würde. Das Kreuz kam nicht überraschend für ihn. Er hatte sich dafür entschieden, um die Sünde zu besiegen. Es war ein harter Kampf im Garten Gethsemane. Aber er focht ihn zu Ende. Jesus wusste, dass sein Sieg endgültig war. Und alle Ablehnung, Anfeindung und der Tod nicht das Ende, sondern der Anfang neuen Lebens war. Und die Juden wussten auch, was sie mit der Ablehnung seiner Person als Gott und Mensch getan hatten. Da heißt es in Apostelgeschichte 5, 27, 28, sie führten sie aber, also Paulus, herbei und stellten sie vor den Hohen Rat. Und der hohe Priester befragte sie und sprach, wir haben euch streng geboten, in diesem Namen nicht zu lehren. Und siehe, ihr habt Jerusalem mit eurer Lehre erfüllt und wollt das Blut dieses Menschen auf uns bringen. Was wiederholen sie denn? Sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Sie wissen es nur genau, dass sie den Selbstfluch ausgesprochen haben. Hier schwingt wohl ein bisschen Angst mit. Zu Recht. Und Gott hat den Weinberg weitergereicht. Und deswegen sagt Jesus zu Recht in Matthäus 23, Vers 37, Jerusalem, Jerusalem, die da tötet, die Propheten und steinigt, die zu ihr gesandt sind, wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihre Flügel, und ihr habt nicht gewollt. Gehen wir nochmal zurück. Gott als Besitzer des Weinbergs. Mehrere tausend Jahre, ihr Lieben, ich mein's gut mit euch, ihr Lieben, haltet euch an mich, hört auf mich, macht's, wie ich euch das angebe. Ich will kein Despot sein, ihr seid mit mir auf Augenhöhe, aber wenn ich euch geschaffen habe, weiß ich doch eigentlich, wie es geht, oder nicht? Wir brauchen dich nicht. Und dann diese Verselbstständigung. Verselbstständigung von Umgang mit Gott, mit Gottes Wort. Zum einen Ablehnung derer, die draußen sind. Zum anderen bis in die heutige Zeit. Ich weiß am besten, wie man das Wort Gottes zu lesen hat. Dabei hat uns doch Gott auch noch was anderes gegeben. Wenn wir Jesus als Eckstein unseres Lebens gewählt haben, dürfen wir uns mit dem Verfasser des Hebräerbriefs freuen. Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat, in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn, den er zum Erben aller Dinge eingesetzt hat, durch den er auch die Welten gemacht hat, er, der Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und Abdruck seines Wesens ist und alle Dinge durch das Wort seiner Macht trägt, hat sich, nachdem er die Reinigung von den Sünden bewirkt hat, zu Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Und er ist um so viel erhabener geworden als die Engel, wie er einen vorzüglicheren Namen vor ihnen geerbt hat. Wenn wir da auch mal überlegen, wenn wir in den Evangelien schauen, welche Freiheiten uns Jesus gegeben hat, aber verantwortlich damit umgehen. Wie es auch in den Briefen heißt, es ist vieles erlaubt, aber gut ist nicht alles. Und so hat es Jesus auch gesehen, Evangelien. Ja, ich muss euch ehrlich sagen, für mich ist das Gleichnis hier noch nicht zu Ende. Ich bin nämlich auch angesprochen, ich fühle mich angesprochen. Denn was machst du aus deinem Leben? Jetzt geht's in die Gegenwart. Was machst du mit den vielen Stunden, die ich dir schenke? Was machst du mit den Menschen, die ich dir anvertraue? Was machst du mit deiner Umwelt, für die ich dich verantwortlich gemacht habe und noch mache? Was machst du mit deinen Begabungen, deiner Kreativität, deiner Fantasie, die ich dir geschenkt habe? Was machst du mit deinem Geld, das ich dir zur Verfügung stelle? Was machst du, um mir die Ehre zu geben? Was ist die Ernte deines Lebens? Wenn ich diese Fragen sehe, schäme ich mich oft. Schäme ich oft, weil die Antworten auf diese Fragen, da könnte ich mich selber ohrfeigen. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, bei diesen Fragen, oder sozusagen als Pächter des Weinbergs, da müsste ich Gott ganz einfach sagen, sag mal, was du mit mir machst, die Geduld, die du mit mir hast, ich an deiner Stelle hätte mir schon längst Freundschaft und Kindschaft gekündigt, rausgeschmissen. Das macht Gott nicht. Es macht Gott nicht. Und ich führe diese Fragen eigentlich nie weiter aus. Ich denke, das kann jeder selber. Kann sich jeder selbst fragen. Aber auch wenn ich in vielen versage, brauche ich nicht zu verzweifeln. Dann darf ich dennoch Mut fassen. Weil Jesus mein Schlussstein ist. Ein Schlussstein, der auch den desolatesten Bogen zusammenhält. Mach Jesus zu deinem Eckstein, bevor dieser Schlussstein deines Lebens endgültig verwittert und du keine Chance mehr hast zum Erhalt. Ob du nun den Weg mit Jesus schon angefangen hast oder auch schon dabei bist, gilt für uns alle. Gilt für uns alle die Verantwortung. Aber bitte denkt dran, bitte denkt dran. Geht jetzt nicht hin und sagt so, mea maxima culpa. Ich bin so schlimm, nehmt euch jetzt keine Selbstgeißel. Denkt bitte immer noch an den Vers aus Klagelieder 3, 22 und 23. Die Güte des Herrn ist, dass wir nicht gar aussehen, seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist alle Morgen neu und deine Treue ist groß. Und vergiss bitte nicht, als Pächter des Weinbergs, wer ist der Geber aller guten Gaben? Wer schenkt letzten Endes das Ergebnis dieser Leihgabe? Es ist er doch selber. Also dürfen wir ihm vertrauen. Nur hören wir auf ihn und lassen uns von ihm weiter was leihen und vor allen Dingen beschenken. Amen.